ARD Sounds.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nicole Köster, hallo. Eine neue Ausgabe SWR 1 Leute, Montagvormittag, kurz nach 10. Ich begrüße ganz herzlich Ulrich Schneider. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Sie kennt man als Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbands. Das haben Sie 25 Jahre lang gemacht. Und Sie wurden, glaube ich, mal genannt als der prominenteste Lobbyist für arme Menschen in Deutschland. Und jetzt sind Sie heute quasi das erste Mal in privater Funktion hier, haben ein Buch gemacht, Mutti, komm ans Fenster. Und da könnte man sich ja fragen, wie es kommt, dass Sie jetzt über sich schreiben und nicht über Armut in Deutschland.
Ich wollte eigentlich über Armut in Deutschland schreiben. Auf jeden Fall wollte ich was Sozialpolitisches schreiben. Aber dann bin ich einfach gestolpert in anderen Büchern. Das war von Niklaus Blome, dem RTL-Chef, der in einem seiner Bücher schrieb, Schneider, also ich, hätte eine bemerkenswerte Karriere als Arbeiterkind gemacht. Und dann wurde ich auch in Interviews zu meinem Ausscheidungsverband häufig gefragt, also wie war das eigentlich so als Arbeiterkind und war es Armut, in der Sie lebten? Und ich hatte mir wirklich noch nie darüber Gedanken gemacht, nie. Also hatte gar nicht die Zeit. Aber das war für mich der Anstoß, dass ich mir sagte, du sollst eigentlich mal darüber nachdenken. Und dann habe ich mich richtig, wenn man einmal anfängt, sich mit seiner Kindheit zu beschäftigen, habe ich mich richtig eingegraben. Ich habe zum Beispiel den alten Witwenrentenbescheid meiner Mutter gefunden und da stand dann drin, was seit dem Arbeitsdienst mein Vater monatlich verdient hat. Mhm. Und da ich ein Faible für Statistiken habe, habe ich dann das verglichen mit dem Einkommen eines Industriearbeiters in der jeweiligen Zeit, mit dem Einkommen von Angestellten, von Akademikern, um so zu schauen, wo stand deine Familie eigentlich? Ich habe es mal hochgerechnet auf Kaufkraft heute, was wäre es heute gewesen, diese 700 Mark, die er damals hatte, und einfach ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie mussten deine Eltern eigentlich kämpfen, um über den Monat zu kommen? Und das hat mich schon sehr gepackt dann.
Haben Sie dann die Antworten gefunden auf die Fragen, die Ihnen gestellt worden sind? Sind Sie in Armut aufgewachsen beispielsweise?
Ja, die Antworten fand ich, wir waren nicht arm, eindeutig. Wir hatten kein Geld, das ist ein Riesenunterschied. Bei uns in der Straße hatte ja keiner Geld. Und unsere Straße war unsere Welt und die Welt die Straße. Wir haben da nicht drüber rausgeblickt. Für uns war alles völlig normal, nichts zu haben, nie ins Restaurant zu gehen, selten mal ins Kino, Theater sowieso nicht und ähnliches. Das war für uns ganz normal. Wir hätten doch gar nicht gewusst, warum man das tun sollte.
Gehörte nicht zum Alltag dazu.
Wir waren zufrieden. Wir waren zufrieden und deshalb waren wir nicht arm. Und wir waren ja auch nicht ausgegrenzt von irgendjemandem. Heute ganz anders. Wer heute kein Geld hat, ist komplett ausgegrenzt. Der kriegt auch mit, was er alles nicht hat. Und der bekommt vor allen Dingen mit, was er angeblich haben müsste, haben sollte, wenn er kein Loser sein will. Das war bei uns alles nicht so. Wie gesagt, wir hatten kein Geld, aber wir waren deshalb nicht arm.
Haben Sie denn Antworten darauf gefunden, warum das Empfinden früher ein anderes war als heute?
Na, einmal, weil wir halt nicht zugedröhnt wurden mit ganzen Informationen über Internet, über Fernsehen. Jeder zweite Haushalt hatte damals nur ein Fernsehen. Es waren nicht die Arbeiter, es waren die Wohlhabenden. Sprich, wir hatten sowas nicht. Wenn man schauen wollte, wie es anderen geht, die viel Geld haben, musste man zum Friseur, zum Zahnarzt, da lagen die Industrierten rum. Aber ansonsten, es fehlte die Information. Das ist ja irre. Dass es Menschen gab, denen es besser geht, die wohlhabend, vielleicht sehr wohlhabend sind, das kriegte ich erst mit, als ich aufs Gymnasium kam und dann Kinder kennenlernte von Ärzten, Apothekern, Architekten und dachte, wow, was die so alles haben. Aber bis dahin war Funkstille. Und ein anderes ist, glaube ich, wichtig, man hat insgesamt den Ball flacher gehalten damals. Mhm. Wir waren im Ruhrgebiet 60% Arbeiterfamilien.
Ja.
Und die haben die Standards gesetzt.
Wenn Sie an Ihre Kindheit zurückdenken, das Aufwachsen in Oberhausen, sind Sie da froh, dass Sie in den 60er, 70er Jahren groß geworden sind und nicht heute?
Unterm Strich ja. Die Zeit hatte natürlich auch ihre Manko, allein schon, wenn man das Ökologische betrachtet. Das Ruhrgebiet war ein echtes Dreckloch. Dass man da ohne schwere Lungenkrankheiten aufwuchs, ist ja schon eigentlich ein Wunder gewesen. Es war wirklich ungeheuer dreckig. Und sagen wir mal, die Aussonderung von Kindern als anderer Punkt, der ganz woanders liegt, auf Hilfsschulen und sowas, das haben wir heute in der Form nicht mehr. Aber unterm Strich bin ich froh, muss ich schon sagen. Unsere Kindheit war entspannter als Kindheit heute. Wir hatten an der Schule wesentlich weniger Leistungsdruck. Wir hatten unheimlich viel Platz zu spielen. Also wir konnten toben, machen. Da waren ja nur Baulücken und Baustellen ums Haus rum. Und dann der wesentliche Punkt, ich hatte ihn vorhin schon mal genannt, man hatte nicht so einen Stress über all die Reklame, die auf einen einprasselte, was man haben müsste, was man sein müsste. Dieser permanente Konkurrenzkampf, der war nicht so stark. Also unterm Strich, ich habe lange drüber nachgedacht, auch in der Gefahr, jetzt nostalgisch zu wirken, eigentlich war es eine glückliche Kindheit.
Eigentlich, sagen Sie. Denn eigentlich verwendet man immer dann, wenn man dann doch eine Einschränkung macht.
Ja, ein paar Einschränkungen war da. Man hatte halt wenig. Aber man hat sich arrangiert mit dem Wenigen. Und was irgendwann hinzukam, aber das wurde mir erst als Jugendlicher so richtig klar, nach dem Abi, man war natürlich irgendwie in einer deklassierten Situation. Wenn ich mir anschaue, dass meine Familie mit 4 Personen, die wir waren, auf 50 Quadratmeter gelebt haben. Also das 13 Jahre lang. Das ist natürlich eine erhebliche Einschränkung. Für mich weniger, ich war der Jüngere, meine Schwester ist 5 Jahre älter, für die ist das schon hart. Man muss überlegen, wir sind umgezogen, erste Mal, da war sie bereits 17, wurde 18, hatte sie zum ersten Mal ein eigenes Zimmer und irgendwas, wohin sie sich zurückziehen konnte als junge Frau. Das war ja kein Kind mehr. Und das sind natürlich schon bittere Einschränkungen. Sie würde es vielleicht auch anders betrachten im Vergleich. Sie ist halt 5 Jahre älter und wie das so ist manchmal, man lebt in derselben Familie und doch in ganz unterschiedlichen.
Wobei das wahrscheinlich Erinnerungen sind, die viele Menschen teilen können, weil das zu der Zeit damals einfach auch so war. Sie sind jetzt ganz bewusst nochmal nach Alt-Oberhausen in das Arbeiterviertel von damals. Fiel Ihnen das leicht, das zu sehen, wie es heute ist?
Ich war ja gelegentlich da in Oberhausen, bin da immer mal wieder runtergefahren mit meiner Band, hab da Musik gemacht, gespielt. Also es gibt einem schon immer mal wieder, es gibt einem einen Stich ins Herz, weil die ganzen Geschäfte, von denen ja auch so ein Viertel lebt, der Metzger, der Spielwarenladen, wo man als Kind auch seine kleinen Figürchen kauft oder kleinen Autos, oder auch die ganzen Traditionsgaststätten, wo man seinen Vater beim Frühschoppen hinbegleiten muss oder ähnliches, alles zu. Und wenn da was anderes wäre, wäre ja schön. Aber nein, da sind zum Teil Bretter vor und überall diese Schilder zu verkaufen, zu vermieten. Die Häuser, wenn man sie sieht, einige, man sieht, da strengen sich Menschen an, die sind renoviert, die sind gut erhalten, aber andere bröseln auch einfach so vor sich hin. Das ist schon traurig, ist traurig.
Was glauben Sie, wie viele Menschen identifizieren sich mit einem Aufwachsen, so wie Sie es erlebt haben, in einem Arbeiterviertel groß zu werden? Also wenn Sie unterwegs sind mit Lesungen und so weiter, wie ist da die Resonanz? Erkennen sich da viele Menschen wieder?
Ja, mein Gott, wir sind Millionen. Wir waren allein im Ruhrgebiet, in meiner Boomer-Generation waren wir 2/3 Arbeiterhaushalte. Im Ruhrgebiet, das heißt im Klartext, da wohnen auch heute noch über 5 Millionen Menschen. Also die Identifikation ist enorm. Und wenn ich dann Lesungen mache, dann habe ich ganz viele Menschen natürlich in meinem Alter, die sagen, genau.
Und es fängt
Es fängt bei der Enge der Wohnungen an, reicht bis dahin, wo ich beschreibe, wie man richtig und stilvoll ein Sola isst, ohne sich zu bekleckern. Also da gehen die richtig mit. Man merkt auch, da wird es hier richtig warm ums Herz, wenn ich vorlese. Und dann habe ich aber auch jüngere Leute, ist interessant, die einfach interessiert sind und die im Publikum sitzen und vergleichen. Wie sieht es eigentlich mit meiner Situation heute aus? Sind meist die Jüngeren, die da sind, dann auch politisch sehr engagierte Leute, eher links zugeneigt und es ist ein sehr gemischtes Publikum. Aber alles in allem, wir sind Millionen, die sich damit noch identifizieren können.
Was für Werte spielten damals eine große Rolle?
Bescheidenheit würde ich ganz vorne wegstellen. Arbeiter waren schon recht genügsame Menschen, also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes. Man begnügte sich mit dem, was man hat in aller Regel. Man griff nicht nach den Sternen, das war es nicht. Man arbeitete für das Erreichbare. Das war gar nicht viel Mais. Das war mal eine Musiktruhe, die man sich anschaffen wollte. Neue Wohnzimmercouch, eine Waschmaschine, das war der Fortschritt. Es wurde plötzlich die Wäsche elektrisch gewaschen. Und solche Dinge, mehr war das ja nicht. Man war genügsam, bescheiden. Ja, und dann natürlich, als zweites fällt mir ein Stolz. Ich habe sehr viel Stolz wahrgenommen. Also bei den Eltern ohnehin, bei Arbeitern ohnehin. Und denen durfte auch eigentlich keiner richtig krumm kommen. Dann gab es schon mal Ärger. Und ich glaube, das prägte auch diese ganze, sprechen wir mal von Klasse, diese Klasse Arbeiter. Daneben aber auch, neben dem Stolz, durchaus eine Autoritätsgläubigkeit. Das wird heute häufig übersehen. Arbeiter waren, so wie ich sie kennengelernt habe, niemals so Halbrevolutionäre oder gar Revolutionäre. Also vor akademischen Titeln hatten die einen heiden Respekt. Mein Vater und meine Mutter und alle anderen, die ich da kennenlernte, auch. Wenn der Pastor kam, dann war das eine wirkliche Amtsperson. Das Gleiche galt für den Hausarzt, für Lehrer ohnehin. Also fast gelegentlich schon ein bisschen devot, unterwürfig. Also das war eine seltsame Mischung, die ich da wahrgenommen habe und anerzogen bekommen habe an Werten, die da eine Rolle spielte. Aber das Allerwichtigste war wirklich Zusammengehörigkeitsgefühl. Man kann es auch Solidarität nennen.
Wie war das innerhalb der Familie? Jetzt könnte man ja meinen, dass Vater und Sohn vielleicht manchmal ein herausforderndes Verhältnis haben. Aber wenn ich Mutti Komma ans Fenster lese, habe ich eher den Eindruck, ihre Schwester hatte da ein bisschen mehr zu kämpfen.
Sie hatte nicht ein bisschen mehr, sie hatte komplett andere Familie, glaube ich. Einfach deshalb, sie war 5 Jahre älter. Und sie musste mir all die Breschen schlagen, wo ich dann später als Nachkömmling sozusagen bequem durchmarschieren konnte, abends ausgehen, sich mit Freunden treffen. Mein Vater war ungeheuer Controlletti an der Stelle. Also er passte unheimlich auf meine Schwester auf und das war schon im Nachhinein nicht mehr zumutbar. Also so eine Kontrolle. Und sie musste um alles streiten, abends ausgehen zu dürfen, einen Freund mal mit nach Hause bringen zu dürfen und ähnliches, was sie sowieso selten genug tat, aufgrund der Enge. Aber wir hatten da schon komplett andere Verhältnisse, während ich dann wirklich alle Freiheiten hatte, die ein Junge sich überhaupt nur vorstellen konnte. Hat auch was mit Rollenmuster zu tun. Auf Mädchen muss man aufpassen, da muss man gucken, wo treibt sie sich rum und mit wem treibt sie sich rum. Und der Junge, auch der macht das schon.
Sie sind dann ja auch Vater einer Tochter geworden. Hatten Sie sich damals schon vorgenommen, wenn ich mal eine Tochter kriege, ich mache das anders?
Ich habe mir gar nichts vorgenommen. Ich habe ja, wie gesagt, bis vor kurzem wenig nachgedacht über meine Kindheit. Also so reflektiert kaum, weil ich halt permanent beruflichen und sonstigen Stress war und immer auch gewohnt war, nach vorne zu schauen. Ich habe da wenig nachgedacht, was meine Tochter anbelangt und die Erziehung meines Sohnes. Aber ich bin gelernter Erziehungswissenschaftler. Das heißt, über Erziehung an sich habe ich schon sehr, sehr viel nachgedacht, gelesen, Gedanken gemacht, mit meiner Frau mich viel unterhalten. Also schon sehr bewusst erzogen.
Ulrich Schneider heute Vormittag bei uns in SWRs Leute, bekannt als Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbands. Inzwischen sind Sie da raus aus dem Geschäft, aber Sie haben es gerade eben erzählt, dass Sie ja eigentlich Erziehungswissenschaftler geworden waren. Was denken Sie, hat denn Ihre Berufswahl am meisten geprägt? Wir haben jetzt schon so ein bisschen aus Ihrem Leben erfahren.
Also die Wahl meines Studiums, Erziehungswissenschaft hat vor allen Dingen geprägt, dass ich mit Kindern arbeiten wollte. Ich habe sehr früh, war ich bei den Pfadfindern, habe dort Kinder- und Jugendgruppen geleitet. Und das hat mich fasziniert. Und ich habe dann später im Zivildienst in sogenannten Obdachlosensiedlungen gearbeitet, sozialen Brennpunkten, wie man es nannte, auch mit Kindern und Jugendlichen, Familien, die wirklich Hilfe brauchten. Und da habe ich den Eindruck gehabt, das ist es. Das ist das, was du magst, was du kannst und was dir was gibt. Und ich war immer der festen Überzeugung, wenn wir eine bessere Gesellschaft haben wollen, dann müssen wir bei den Kindern anfangen. Also die sind unsere Zukunft, so wie sie da rumlaufen. Und wenn wir sie nur gut erziehen, zum Miteinander, ja, zur Achtsamkeit aufeinander, dann werden wir auch in 10, 20, 30 Jahren eine bessere Gesellschaft haben, mit weniger Armut. Das war mein Antrieb, Erziehungswissenschaft zu studieren. Und habe dann auch an der Uni ja, so ein Projekt gemacht in einem sozialen Brennpunkt, damals einer Obdachlosensiedlung. Ich war beim Kinderschutzbund, habe Spielplatzbetreuung gemacht, Sorgentelefon gemacht, solche Dinge. Das hat mir Riesenspaß gemacht.
Hatten Sie gute Mentoren? Denn Erziehung von den eigenen Eltern auf der einen Seite, aber manchmal ist es ja auch ganz gut, wenn man Menschen trifft, die einem noch was mitgeben. Wie war das bei Ihnen?
Ja, bei uns war das vor allen Dingen ein Kaplan. Kaplan Kuhn hieß der. Also dem habe ich wahnsinnig viel zu verdanken. Der hat irgendwie völlig rausgehabt, was wir Arbeiterkinder brauchten, was uns fehlte und was er tun musste, um uns zu öffnen für die Welt sozusagen, für andere Menschen, für andere Themen. Also er war der, das sind so Kleinigkeiten, der zum ersten Mal, ich war 15, mit uns mal in ein Restaurant ging. Bis dahin war ich in keinem Restaurant. Er war der, der dann uns mitnahm zu einem Bundesligaspiel. Nach Duisburg sind wir gefahren, also ins Ausland sozusagen, aus Oberhauser Sicht. Da kam Bayern München. Er war der, der aus uns eine Handballmannschaft formte und über diese Handballmannschaft mit uns ins Ausland flog, nach Dubrovnik, nach Rom, um dort Turniere mitzumachen, zu spielen. Also er hat unseren Horizont in jeder Hinsicht erweitert und er war jemand, der dabei immer darauf achtete, dass alle mitmachen müssen. Das hat er uns so eingebläut. Keiner darf zurückbleiben, egal was wir tun. Weder aus finanziellen Gründen, da hat er sich wirklich lustige Dinge einfallen lassen, um uns Geld zukommen zu lassen, aber auch gruppendynamisch. Keiner darf im Abseits stehen. Der hat mich schon sehr geprägt. Von dem habe ich viel gelernt.
Ja, weil Sie das gerade ansprechen, um Ihnen Geld zukommen zu lassen, hat er sich Dinge einfallen lassen. Ja, haben Sie ein Beispiel?
Ich kann mich sehr gut erinnern, dass mal wieder so ein Wochenendausflug anstand, irgendwo in Sauerland oder was weiß ich. Und meine Eltern hatten schlicht kein Geld in dem Moment und sagten, nee, läuft nicht. Und lief das halt nicht, wie das so ist. Und habe ich auch gesagt, wir können nicht, passt da mal, kommen da nicht mit. Und eines Abends klingelte er an der Tür, stand da. Meine Eltern baten ihn ins Wohnzimmer und er kam mit der freudigen Nachricht um die Ecke, dass ich zum Messdiener des Monats benannt worden sei und der Preis bestünde in der Teilnahme an einer Wochenendreise. Und wir waren echt so naiv, wir haben es nicht gemerkt. Also ja, ich habe echt geglaubt, ich sei jetzt der Messdiener des Monats. Und erst später habe ich begriffen, warum wir lauter Leute da rumrennen hatten, die irgendwie Messdiener des Jahres waren, des Monats, der Woche. Also er hatte die Gabe, Menschen Hilfe zukommen zu lassen, ohne ihren Stolz anzukratzen. Meine Eltern hätten das Geld nicht angenommen. Hätte er gesagt, er darf umsonst mit oder ich gebe ihnen das Geld dazu. Hätten sie nie gemacht. Aber so einen Preis, den nimmt man entgegen. Und der Mann, der hat die Arbeiter verstanden, der hatte die Mentalität verstanden. Also von dem habe ich viel gelernt. Der hatte richtig was drauf.
Klingt, als sei es vielleicht auch dann ein Vorbild gewesen.
Nicht bewusst, aber wie das bei guten Vorbildern häufig so ist, man merkt es hinterher.
Die SWR1-Hörerinnen und Hörer schalten sich ein in unsere Sendung mit Ulrich Schneider aus Friedrichshafen, schreibt uns zum Beispiel Stefan Kopser und sagt, sehr interessanter Gast mit einer Lebensgeschichte, die meiner eigenen sehr ähnelt. Nicht zuletzt dank Willy Brandt, schreibt er. Ich fürchte jedoch, dass junge Menschen in vergleichbaren Situationen angesichts von Konsumdruck und ungleichen Bildungschancen in diesem zahlenmäßigen und qualitativen Ausmaß heute kaum noch solche Zukunftsperspektiven haben. Was meint denn Ulrich Schneider dazu?
Es war damals schon so, dass ein Arbeiterkind in der Regel nicht aufs Gymnasium ging und Uni sowieso nicht, klar. Wir waren, als ich auf die Universität ging, 1979, waren wir gerade mal, ich habe nachgeschlagen, Statistiken, 14% Arbeiterkinder. Das heißt, es war die große Ausnahme. Und das Schlimme daran ist, dass es bis heute kein bisschen besser geworden ist. Wir haben nach wie vor, es ist ein Jammer, ein Mehrklassensystem, was wirklich aussondert. Die Schule macht einen Wahnsinnsleistungsdruck, aber es wird ja nicht das Kind bemessen in der Leistungsfähigkeit, sondern die Familie, familiale Herkunft. Und wenn ich alleinerziehend bin, habe drei Kinder, sitze bis spät abends beim Discounter an der Kasse, dann kann ich mich nicht drum kümmern, ob jetzt alle Schularbeiten gemacht sind und dies und das und jenes. Das heißt, ich bringe, wenn ich nicht selber einen guten Job habe, auch die schlechteren Startchancen für meine Kinder mit. Und weil er Willy Brandt ansprach, es hat sich auch sozialpolitisch nichts wirklich verbessert, ganz im Gegenteil, schlechter geworden. Schüler-BAföG gibt es so gut wie gar nicht mehr.
Und wenn man dagegen argumentieren möchte, Sie sind ja der lebende Beweis, Sie haben es doch auch geschafft, es geht doch.
Und wie gesagt, wir hatten ja noch Schüler-BAföG. Bei mir war nicht das Problem, dass meine Eltern hätten abwägen müssen, muss er jetzt nicht arbeiten gehen, ein bisschen Kostgeld nach Hause zu bringen, sondern da gab es diese Schüler-BAföG. Ich hatte anschließend Studien-BAföG. Damals hatte jeder dritte Studierende Studien-BAföG. Heute sind es gerade noch 12%. Und das BAföG damals war auskömmlich, deutlich höher als Sozialhilfe. Heute ist BAföG so niedrig bemessen, noch unter Grundsicherung, dass man damit nicht über den Monat kommt. Also die Studienchancen waren in meiner Generation für mich eindeutig besser als heute.
Auf der anderen Seite könnte man sagen, der Anteil der Studierenden ist sowieso sehr hoch, aber natürlich sollte es gemischt sein und sollte jeder die gleichen Chancen haben. Aber das liest man raus aus Ihrer Biografie, dass Sie am Ende ganz schön Frust darüber schieben, wie wenig gegen die Armut in Deutschland erreicht wurde. Woran sind Sie denn vielleicht gescheitert, wenn Sie da jetzt persönlich auch zurückschauen?
Ich habe tatsächlich seit meines politischen Lebens versucht, dann auch die Rahmenbedingungen für Menschen in Armut, gerade Kinder, zu verbessern. Und das eine andere ist gelungen, aber verdammt wenig. Gescheitert bin ich vor allen Dingen daran, oder wir alle, dass nach dem Mauerfall plötzlich der Neoliberalismus geradezu zur Volksreligion erhoben wurde. Wir hatten bis zum Mauerfall hatten wir in Westdeutschland noch ein ganz anderes Verständnis von Sozialstaat, solidarischem Miteinander etc. Nach dem Mauerfall haben die Neoliberalen einfach durchgezogen. Jeder ist seines Glückes Schmied. Der Sozialstaat ist sowieso viel zu teuer.
Heute ist es jeder dritte Euro, der ins Soziale geht?
Ist schon immer so. Was heißt heute? Wir haben, das ist ja auch so ein Ding wieder, ne?
Aber dann ist es doch nicht schlecht.
Moment mal, wir haben jeden dritten Euro etwa, der ins Soziale geht. Das ist etwas, was über die Jahre konstant ist. Heute sind es, glaube ich, 32%. Dann waren es mal 29, dann wieder 30. Das Problem ist aber, dass wir mittlerweile ja eine ganz andere demografische Entwicklung haben als damals. Wir müssen heute tatsächlich mehr ins Soziale pumpen. Das stehe ich zu. Und wir hätten auch die Möglichkeit, weil wir auch immer reicher geworden sind. Nur dieser Reichtum ist extrem ungleich verteilt. Und das war einer der Punkte, an denen, wenn man von Scheitern reden will, ich auch gescheitert bin. Dass nämlich hier politische Kräfte sehr stark waren, die permanent eine Umverteilung von unten nach oben propagierten. Und wenn ich mir anschaue, Agenda 2010, die Steuergesetzgebung damals, die wirklich nach dem Motto, der Teufel scheißt immer auf dem höchsten Berg, das Geld noch dahin buxierten, wo es ohnehin schon war. Das war der Punkt, wo man als sozial engagierter Mensch gegen eine politische Wand laufen konnte.
Ulrich Schneider war 25 Jahre lang Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbands. Schenken Sie sich ruhig Ihr Wasser ein, das ist kein Problem. Ja, ich mache die Frage ein bisschen länger und dann passt das. Also. Und wir haben gerade über Ihre Arbeit als Soziallobbyist, wurden Sie oft bezeichnet, gesprochen. Und dass da auch ganz viel Frust rauszulesen ist am Ende Ihres Buchs. Und Sie klagen dann zum Beispiel falsche Versprechungen an, von Schröder bis von der Leyen. Franz Müntefering kommt bei Ihnen eigentlich ganz gut weg. Warum?
Ja, komisch, ne? Aber also Franz Müntefering war immer zentrale Figur, auch bei der ganzen Agenda-Politik und dann Rente mit 67 und anders. Also sozialpolitisch, wie ich finde, keine Ruhmestaten, ganz im Gegenteil. Aber ich hatte vor diesem Mann immer einen ungeheuren Respekt, wenn ich ihn traf. Also der war echt, völlig authentisch. Wenn man mit ihm sprach, er war absolut zugewandt. Hörte zu, wollte was lernen. Also für damalige Verhältnisse im Vergleich zu vielen jüngeren Politikern sehr untypisch. Und deswegen hatte er immer meinen allergrößten Respekt. Und ich konnte es nicht akzeptieren, aber tolerieren, dass wir zu manchen Punkten sehr unterschiedlicher Ansicht waren.
Haben Sie denn dann irgendwann akzeptiert, dass falsche Versprechungen zur Politik, zum politischen Betrieb dazugehören?
Nee, das überhaupt nicht. Ich habe auch viel zu lange gebraucht, um es zu bemerken. Während der ganzen Zeit, wo wir auch lobbyistisch unterwegs waren, bin ich auf ziemlich viel reingefallen, muss ich gestehen. Schröder war für mich wirklich jemand, der hat verführt. Er hat uns erklärt, ja, wir machen da eine Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe, aber alles auf dem Niveau Arbeitslosenhilfe, da wird keiner in die Armut gedrückt. Und kaum hatte er dann 2002 die Wahlen nochmal gewonnen, ja, scherte ihn sein Geschwätz von gestern überhaupt nicht mehr und er stieß die Menschen förmlich in die Armut. Sowas hat mich dann schon wirklich unheimlich genervt. Oder wenn ich mir später Frau von der Leyen anschaute, als sie Arbeitsministerin war, die also mit wirklich zuckersüß immer über Kinder sprachen, denen jetzt doch allen geholfen werden muss und die Armen und die kriegen jetzt alle Bildung umsonst und kriegen Teilhabe umsonst und sie kriegen Chipkarten dafür, Magnetchipkarten mit Eintritt in alle möglichen Jugendzentren, Museen, was weiß ich. Also dieser Unsinn, an den sie doch wahrscheinlich selber nicht geglaubt hat, der auch nie kam. Was sie bekamen tatsächlich, war ein mickriger Gutschein von 10 Euro im Monat, um teilzuhaben an dieser Gesellschaft. Boah, das waren so Punkte, da fühlte ich mich sowas von über den Tisch gezogen, weil man sitzt sich ja vorher gegenüber und wirklich bekommt das Tollste vom Himmel runter versprochen. Das hat mich dann schon sehr genervt.
Sie sind inzwischen im Parteivorstand der Linken. Mhm. Sie kritisieren den politischen Betrieb und machen dennoch mit.
Ja gut, weil es keine andere Alternative gibt. Ich bin ja erstmalig in die Linke eingestiegen, 2016, weil ich mir sagte, wir sind nun mal eine Parteiendemokratie. Du kannst dazu stehen, wie du willst, aber wenn du hier was erreichen willst in Deutschland politisch, dann ist der effiziente Weg, über Parteien zu gehen. Und zur gleichen Zeit wurde ja die AfD stark. Und ich habe gesagt, du kannst dich da nicht mehr raushalten. Du musst jetzt irgendwie da einsteigen. Und die Partei, die für mich in Frage kam, weil sie mir einfach sozialpolitisch und steuerpolitisch am nächsten war, war die Linke. Deswegen bin ich dort rein. Bin dann zwischenzeitlich wieder raus. Jetzt wieder drin. Weil ich auch den Eindruck habe, dass wir im Moment in zweierlei Hinsicht möglicherweise an einem Wendepunkt stehen. Wir haben den härtesten Sozialstaatsabbau vor uns, wenn diese Regierung ernst macht, mit dem, was sie angekündigt hat, seit Bestehen der Bundesrepublik. Wohngeldkürzungen, Unterhaltsvorschusskürzungen, Kindersofortzuschlag streichen und so weiter und so weiter. Und wir haben eine immer stärker werdende AfD. Und das war der Punkt, an dem ich mir sagte, jetzt kannst du nicht einfach auf dem Sofa sitzen bleiben und nur Bücher schreiben, sondern du musst auch dich irgendwie wieder einbringen. Und ja, dann habe ich spontan kandidiert für die Linke und schwupps fand ich mich plötzlich im Bundesvorstand
wieder. Es gibt in Deutschland mehr als 600.000 junge Menschen, das entspricht so grob der Einwohnerzahl von Stuttgart, die weder eine Schule besuchen noch einer Arbeit oder Ausbildung nachgehen. Welche Gedanken machen Sie sich da?
Das Erste natürlich, was mich dann als Impuls überkommt, ist, jetzt nicht lange fackeln, tut was. Jetzt um Himmels Willen nicht zuschauen. Also bei solchen jungen Menschen, die gar keinen Schulabschluss haben, und auch diese Zahl ist ja wieder im Wachsen in den letzten 2 Jahren, es sind, glaube ich, über 80.000, die Schule verlassen haben ohne Schulabschluss, muss eigentlich sofort ein Angebot kommen. Darf man nicht zu lange warten, nicht zu lange hängen lassen, die jungen Leute. Und das Gleiche gilt bei denen, die jetzt in der Jugendarbeitslosigkeit sind. Wir brauchen schnell Angebote und ich denke, dass wir arbeitsmarktpolitisch da häufig zu defensiv sind.
Also von den 600.000 guckt überhaupt nur ein Viertel auf Angebote und ist auf Jobsuche.
Ja eben, wir sind da zu defensiv, da muss man junge Menschen aufsuchen. Im Grunde genommen müsste ja schon in der Schule anfangen. Wir bräuchten eigentlich gleitende Übergänge von der schulischen Bildung hin auf den Arbeitsmarkt oder eben auf die höhere Schule. Beim Arbeitsmarkt würde ich mir vorstellen können, dass vielerorts passiert es ja auf, wenn ich gute Schuldirektorinnen habe, die das organisiert auf viele Orte auch nicht, dass man wirklich die Betriebe vor Ort in die Schulen einlädt, dass man noch viel mehr solche Messen macht, wo die Betriebe sich darstellen können, dass man dann auch das einbaut in das schulische Programm und nicht sagt, jetzt machen wir erstmal Schule und dann gucken wir uns
um. Das gibt es ja durchaus.
Ja, gibt es durchaus. Ja, hier und da gibt es. Da, wo ich engagierte Direktorinnen habe, da, wo ich engagierte Industrie- und Handelskammern vor Ort habe, läuft sowas. Und das müsste man, wie man heute neudeutsch sagt, ausrollen über die Republik und wirklich obligatorisch machen. Und es darf nicht abhängen vom guten Willen irgendwelcher Menschen.
Nur zudem ist die Qualifikation einfach nicht gegeben. Also Sie haben keine Bildung in dem Sinne, die wichtig wäre für eine Ausbildung. Also was tun?
Unterschiedlich. Bei den Personen, die jetzt im Moment in der Statistik sind als junge arbeitslose Menschen, hat ja ein großer Teil erstmal eine schulische Ausbildung auf jeden Fall. Das heißt,
600.000, die keine Schule besuchen.
Die keine Schule mehr besuchen und dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, aber die haben es nicht so, dass die alle keine Ausbildung hätten, keine schulische. Und da muss ich dann eben ansetzen. Wir waren schon mal wesentlich offensiver, etwa mit überbetrieblichen Ausbildungsgängen, die dann auch staatlicherseits angeboten wurden und so weiter und so weiter. Wurde alles deutlich zurückgefahren, schon unter der Zeit damals von Ursula von der Leyen. Und da müssen wir im Zweifelsfalle jetzt wieder eine Schippe drauflegen.
Klar. Also das Erste, wenn Sie etwas umsetzen könnten von heute auf morgen, was wäre das Erste, was Sie umsetzen würden?
Insgesamt oder von...
Eine Sache, wo Sie sagen, ab morgen läuft's.
Ab morgen läuft's. Für die jungen Menschen. Deutlich stärkere überbetriebliche Ausbildungsangebote. Ja. Also dann die jungen Menschen an die Hand nehmen, Zweifelsfalle da, wo es nötig ist, und dort reinführen. Es ist manchmal so. Um manche Menschen muss man sich kümmern. Schon immer so gewesen, wird auch immer so bleiben. Und dann kümmern wir uns halt, dann haben wir alle weniger Probleme.
Wenn Sie in Ihrer eigenen Biografie, über die Sie ja jetzt geschrieben haben, gucken, wo gab es jemanden, der in Sie großes Vertrauen gesetzt hat? Gab es da so eine Situation, immer, die Ihnen spontan einfällt?
Immer. Mein Vater sowieso. Meine Oma ganz vorne weg, wenn es um schulische Dinge ging, immer nur sagte, der Uli, der macht das bisschen schon. Und das war so ehrlich gemeint. Irgendwann glaubt man ja selber dran. Und so wird dann irgendwann aus Zutrauen Selbstvertrauen. Da hatte ich riesiges Glück. Das ging bei mir eigentlich immer so weiter. Ich habe immer Leute gefunden, das war mein ganz großes Glück, die Vertrauen in mich hatten und die Zutrauen hatten und die mich dann auch bestärken. Das ging in der Uni auch so weiter, dass ich dann auf einen Professor stieß, Professor Sengnick war das damals, der wirklich mein akademischer Ziehvater wurde, der mir einen Job gab als Tutor, später als wissenschaftliche Hilfskraft, der mich anhielt, ich soll auch mal besser promovieren, anstatt gleich in die Praxis zu gehen und so. Also ich hatte immer das große Glück, Menschen zu finden, die mir was zutrauten. Und ich glaube, das ist auch das A und O. Wir müssen... Ja, man kann Kinder und Jugendliche eigentlich nur vernünftig erziehen, wenn man auch ein gewisses Zutrauen in sie hat. Und wenn man das nicht hat, wenn man immer gleich ankommt, er wird sowieso nicht schaffen und so weiter, dann schafft das auch nicht.
Wir haben gerade über das Zutrauen gesprochen, wo Sie gesagt haben, ja, das haben Sie immer erlebt, dass Ihnen auch Vertrauen entgegengebracht wurde. Was wurde auf der anderen Seite eingefordert?
Es war Disziplin. Und das ist sozusagen die zweite Leitplanke, die mich begleitet hat. Also mein Vater hatte da ganz klare Vorstellungen. Also sein Standardspruch, wer saufen kann, kann auch aufstehen. Oder wer saufen kann, kann auch arbeiten, je nachdem, wie es gerade lief. Also ich durfte wirklich machen, was ich wollte. Ich hatte unheimlich viel Freiheiten, aber er hat von mir verlangt, dass ich mein Ding abliefer, was gefordert wird. Und als Schüler ist das natürlich dann, dass man auch zur Schule geht im Zweifelsfalle und dass man halbwegs ordentliche Zensuren mit nach Hause bringt. Das war für ihn so selbstverständlich, dass es mit Ausnahme dieser 2, 3 Sätze, die er verlor, auch nie weiter thematisiert wurde. Es wurde selbstverständlich vorausgesetzt. Und es ist wie beim Zutrauen. Zutrauen wird irgendwann zu Selbstvertrauen und einer Disziplin, die eingefordert wird, die aber auch vorgelebt wird von seinen Eltern, wird irgendwann zur Selbstdisziplin.
Wie haben Sie das bei Ihren Kindern dann gemacht, als Erziehungswissenschaftler?
Wenig drüber nachgedacht. Man sollte nicht zu viel, man sollte authentisch sein. Man sollte als Eltern ja schon halbwegs ja, diszipliniertes Leben führen. Dann schauen sich die Kinder das ab. Man sollte Zutrauen haben in seine Kinder und eben nicht hinterher kontrollieren. Wobei das bei meinen Kindern schon zum Teil wesentlich schwieriger war als bei mir, weil einfach der schulische Level so angezogen hat im Vergleich zu unserer Schulzeit. Und die Kinder waren ja geradezu dankbar, wenn man auch mal über die Hausaufgaben guckt und nochmal nachschaut und ähnliches, was zu meiner Zeit kaum nötig war.
Ja, und Sie haben jetzt Zivildienst gemacht, Sie haben in der praktischen Familienhilfe gearbeitet, dann Hauptgeschäftsführer beim Paritätischen. Wenn Sie eine Jobempfehlung abgeben sollten, welchen Job würden Sie denn am meisten empfehlen?
Ich habe meinen Kindern gesagt, macht das, wozu ihr einfach am meisten Lust habt. Guckt nicht nach dem Geld, guckt nicht nach Karriere. Macht das, wozu ihr richtig Spaß, woran ihr Spaß habt. Denn wenn ihr
das
Spaß habt,
weiß man dran, ja vielleicht wenn vorher ihr, noch gar nicht.
Da muss man sich ausprobieren. Meine Tochter hat deshalb ein freiwilliges soziales Jahr gemacht. Mein Sohn hat so ein bisschen rumgeguckt hier, da. Und wenn man das Gefühl hat, das könnte mir Spaß machen, dann tut genau das. Denn wenn eine Sache Spaß macht, dann wird man darin auch richtig gut. Und dann geht man auch seinen Weg. Das kommt dann wirklich von alleine, wenn man die nötige Selbstdisziplin mitbringt. Das ist Voraussetzung.
Wofür haben die beiden sich jetzt entschieden?
Mein Sohn studiert, ist es gerade im Abschluss mit Bioinformatik. Ist irre, denn bevor er das studierte, wusste ich überhaupt nicht, dass es sowas gibt. Schon verrückt, wie sich die Welt ändert. Und meine Tochter möchte gerne in so Städteplanung machen.
Ja, und jetzt haben Sie immer wieder Songs in Ihr Buch eingebaut. Es war auch ganz interessant, Sie heute Vormittag hier zu beobachten bei der Musik, die im Radio lief. Welche Rolle spielt die Musik in Ihrem Leben?
Musik war immer Ausgleich zu allem anderen. Musik schafft es, hat es bei mir immer geschafft, eine Balance herzustellen. Egal, was passierte, wenn einen die Freundin verlassen hat, dann konnte man ein schönes Lied schreiben und hat eine gewisse Balance dann wieder besorgt. Wenn man richtig zornig war über irgendwas, was einem überhaupt nicht passt, dann konnte man einen Song schreiben und der hat einen so ein bisschen wieder auf den Teppich geholt. Dann Musik machen. Man kommt von der Arbeit, ist völlig fertig, greift zur Gitarre oder geht ans Klavier und taucht erstmal weg, richtig wegtauchen. Sowas andere dann beim Sport häufig gemacht haben, die immer dann um See rumlaufen oder sowas. Das konnte ich dann gut bei Musik machen. Ich vergesse dann alles. Ich kann mich da richtig verlieren. Und Musik darf man nicht unterstützen. Bei mir zumindest hat es für sehr viel Soziales miteinander gesorgt. Also, klar, Bands lernt man kennen, man lernt andere Musiker, Musikerinnen kennen. Man hat Erlebnisse aller möglichen Art, die das Leben einfach bereichern.
Wann haben Sie den letzten Song geschrieben?
Den letzten Song habe ich so vor 1,5 Jahren geschrieben.
Über?
Da ging es um Krise.
Okay. Dann erstmal danke für den Besuch heute Vormittag in SWR1 Leute. Und die ganze Sendung dann über swr1.de und ARD Sounds. Einen schönen Mittag.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.
Wir nehmen uns die Zeit.